ja, irgendwann dieses Jahr soll sie ja endlich mal kommen, die große Zinswende. Und wir wollen natürlich heute mal klären, wer und was profitiert davon eigentlich? Welche Anlageklassen? Sind das vor allem die Aktien? Sind das eher die Anleihen? Ist es beides? Muss man beides haben? Dafür haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Er ist zum ersten Mal hier bei der Mission Money dabei. Ich freue mich sehr. Er ist Multi-Asset-Experte bei JP Morgan Asset Management. Herzlich willkommen, Jakob Tanzmeister.
Hallo,
grüße Sie. Ja. Freut mich sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind. Tja, jetzt haben wir die ersten Monate dieses Jahr schon ein bisschen gesehen in den USA. Wird so peu à peu die ein oder andere Zinssenkung ausgepreist. Diese ganze Anfangseuphorie, 150 Basispunkte, glaube ich, waren es am Jahresanfang noch und 6 Zinssenkungen. Jetzt sind es derer, glaube ich, nur noch 3. Jetzt sind wir bei knapp 0,75. Wie ist da eure Einschätzung? Ist das ein eher realistisches Ziel oder ist das immer noch zu euphorisch, wenn man sich das Gesamtbild mal anschaut in den USA?
Ich glaube, entscheidend ist erstmal, dass wir einen gewissen Konsensus haben, dass wir jetzt den Zinsgipfel erreicht haben, ja, und uns dann auch mittelfristig Richtung Abstieg aufmachen können. Und das ist wichtig, weil wir in den letzten 2 Jahren von den Notenbanken weltweit den sicher schärfsten Zinszyklus mindestens der vergangenen 40 Jahre serviert bekommen haben. Das war schwer verdaulich für Assetklassen wie Bonds, Anleihen und auch die Aktienmärkte haben das nicht immer ganz gutiert. Es waren wirklich 95% aller Notenbanken weltweit, die die Zinsen angehoben haben. Und jetzt verdichten sich die Vorzeichen, dass es langsam aber sicher in die andere Richtung geht. Wie schnell, wie umfänglich ist eine große Debatte. Aber wenn wir in die Vergangenheit blicken, und wir haben da relativ ausführlich auch Analysen gemacht in den letzten 40 Jahren und 6 Zinszyklen angeschaut, typischerweise gehen die Zinsen im Schnitt 8 Monate nach der letzten Zinsanhebung wieder runter. Ja, wie ausführlich und wie schnell hängt dann im Endeffekt vom Konjunkturzyklus ab. Und momentan ist einfach die Wirtschaft noch viel, viel stärker, als viele gerade in den USA noch vor einem guten Jahr erwartet haben. Und damit zeichnet sich ab, dass es einfach ein bisschen ein längerer Zinszyklus wird. Aber wir sind trotzdem der Meinung, es geht dieses Jahr mit den Zinsen runter. Im Endeffekt glaube ich, für den mittelfristigen Anlageerfolg von einem Multi-Asset-Portfolio ist gar nicht so ausschlaggebend, ob die erste Zinssenkung im Juli kommt, ob es im September ist, ob wir 3, 4 oder 2 Zinssenkungen sehen. Wir müssen nur, wie gesagt, diesen Konsens haben, dass der Zinsgipfel jetzt erreicht ist, dass wir über dem Scheitelpunkt drüber sind und dann ändern sich die Vorzeichen für viele Assetklassen.
Aber man sieht ja auch, ja, Inflation hat jetzt irgendwie so, Disinflationstrend ist ein bisschen gebrochen. Wir haben jetzt eher so eine Plateauentwicklung, Tendenz sogar leicht wieder steigende, weil kommt ja immer mal ein bisschen was rein, hast ein paar Jahrvorjahreseffekte, aber insgesamt haben wir so ein Plateau so ein bisschen über 3. Ja. Das ist halt natürlich, solange die Wirtschaft einigermaßen stabil läuft, auch nicht das Umfeld, wo die Fett gezwungen ist, I don't know, 5, 6 Zinssenkungen am Stück zu machen. Ne? Da muss es schon krachen im Gebälk davor.
Ja, vor allem, wenn man sich erinnert, dass sie am Weg rauf mit den Zinsen viel zu spät dran waren und sich da viel Häme und Schelte einfangen haben müssen. Wenn ich dort in der Zentralbank sitzen würde, ich würde auch sehr vorsichtig sein, da nochmal einen Fehler zu machen und in dem Fall zu früh agieren. Die Zinspolitik zu schnell einer Wende zuzuführen und dann schaut man nämlich am Ende wirklich wieder sprichwörtlich begossene Pudel aus, wenn man es zweimal falsch gemacht hat. Ja. Entsprechend, glaube ich, ist der Anreiz, da jetzt zu früh zu viel zu machen, relativ gering.
Es möchte auch keiner Arthur Burns werden, muss man ja auch immer sagen.
Und die Instrumente, die Werkzeuge haben sie, was sie machen müssen am Ende wissen sie, jetzt wird erstmal abgewartet und ich glaube, man setzt ganz stark darauf, dass man ein eindeutiges Bild hat, dass die Inflation auch nachhaltig auf ein moderater Niveau ist. Und dann wird man die Zinsschraube lockern. Ich glaube, dass es dieses Jahr sein wird. Welches Ausmaß werden wir dann sehen?
Jetzt muss man ja immer sagen, klar, wissen wir alle, Prognosen sind schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber, und ich habe in Ihrem Vortrag eine sehr schöne Grafik gesehen, die einen immer mal wieder zurück auf die Realität holt. Warum tut sich der Markt als Gesamtheit und damit ja auch alle Profis, wenn man mal die Zinserwartungen sich anschaut, am Ende so eines Zykluses, also die Erwartungen, wo könnte es mit den Zinsen hingehen und der Realität so schwer? Wir wollen die Grafik nämlich mal einblenden und dann sehen wir, aus den ganzen vergangenen Zinssenkungszyklen gab es genau einmal, wo der Markt einigermaßen richtig lag, ab dem Moment, wo die erste Zinssenkung kam, mit der quasi Entwicklung der Zinsen in den kommenden Monaten. Ansonsten lag man aber wirklich Kilometer weit daneben.
Ja, und das ist sicher so ein bisschen die schlechte Nachricht, die verdeutlicht, wie schwierig solche Prognosen gerade auf die kurz- bis mittelfristige Sicht sind. Weil was die Grafik zeigt, ist eben den Zinsverlauf, effektiv der Leitzinsen und dann, was der Markt nämlich einen Tag, also sehr kurzfristig auch vor der ersten Zinssenkung eingepreist hat, fast immer entweder zu wenig oder zu viel. Die gute Nachricht, und das ist so die Kehrseite von der ganzen Geschichte, ist für uns als Investoren, wenn wir einen Anlagehorizont haben von 12, 18 Monaten, dann kann man eigentlich überspitzt sagen, für den Anlageerfolg, wenn die Ausgangszinsen so viel höher sind, ist es fast wurscht, ob eine Zinssenkung heuer noch kommt, ob zwei kommen, ob es im Sommer losgeht oder ob es im Herbst erst losgeht. Mhm. Entscheidend ist, dass wir uns relativ sicher sein müssen, dass wir den Zinsgipfel überschritten haben und dass die nächste Phase ein Zinssenkungszyklus sein wird oder diese zweite Hälfte vom Zyklus. Denn das war in der Vergangenheit immer erstmal zumindest für ein gutes Jahr immer noch ein sehr gutes Umfeld für Aktien, mhm. aber noch viel wichtiger, mit dem hohen Ausgangszins habe ich eine viel, viel ausgeprägtere Chancen-Risiko-Asymmetrie bei Anleihen.
Okay.
Ja, das heißt, Verhältniserträge auf diese mittlere Sicht, ein Jahr, eineinhalb Jahre oder vielleicht noch längerfristiger, Ertragschancen, Ertragsrisiken in Abhängigkeit davon, ob die Zinsen rauf oder runter gehen. Geben wir ein ganz dramatisches Beispiel. Wenn Sie heute beispielsweise in Amerika 10-jährige Anleihekäufer über 4% Rendite, mhm. dann ist das in 5 Jahren eine 5-jährige Anleihe.
Ja.
Damit Sie bis dahin ein Minusgeschäft gemacht haben, müsste der Kursverlust den laufenden Ertrag übersteigen.
Mhm.
Und das würde heißen, dieser dann 5-jährige Bond müsste eine Rendite von gut 10% haben. Ja. Relativ unplausibel, wenn man sich die ganze Staatsverschuldung anschaut, weil man nämlich in den Zeitraum diesen hohen laufenden Ertrag vereinnahmt hat. Und das kann ich dann auch ganz klar sehen. Das ist so Chancenrisiko im Vergleich, gehen die Zinsen noch weiter rauf, gehen sie runter, ist sehr, sehr ausgeprägt zugunsten des Investors. Und dieser laufende Ertrag kann endlich wieder nach den vielen Nullerzinsjahren bei vielen Assetklassen mittelfristig, wenn ich ein bisschen Geduld habe, ich wäre ja bezahlt fürs Warten,
ja.
mittelfristig diese selbstheilende Wirkung entfalten, dass ich nämlich Income, laufender Ertrag im Portfolio drinnen habe, der die Performance stabilisiert.
Mhm.
Und dann ist nicht mehr so wichtig, ob die Zinsen ganz schnell runtergehen oder eher oben bleiben.
Genau, das heißt also, das einzige Negativszenario für mich wäre, wenn jetzt mal im Beispiel einer 10-Jährigen zu bleiben, wenn wir in, keine Ahnung, 4, 5 Jahren quasi eine Erwartung bekommen, dass die Zinsen wieder steigen. Das würde das natürlich konterkarieren.
Ja, wie gesagt, also, ich meine,
das wäre jetzt das einzige Szenario, das Risikoszenario wäre.
Ja, das sicher schmerzhafteste
ja.
und ich würde sagen Randszenario für die momentane Ausgangslage. Aber das Schwierigste für die Märkte, für viele Investoren, auch zugegebenermaßen für unsere Portfolien wären, wenn wir jetzt unerwarteterweise plötzlich wieder reflationäre Tendenzen sehen würden.
Ja.
Wenn sich die gesamte Geschichte wieder beginnt zu beschleunigen, weil dann gibt es überhaupt keine Anreize für die Notenbanken, die Zinsen in absehbarer Zeit zu senken. Und das wäre auch, glaube ich, für Aktienmärkte schwierig zu verdauen erstmal.
Ja.
Aber auf die 10-Jährige geschaut, da ist eh schon eingepreist, dass, also man kann ja sagen, 4% auf 10-jährigen Bond reflektiert einerseits die Zinserwartung für die nächsten 10 Jahre. Mit über 4% in den USA ist das eh schon hoch.
Mhm.
Und natürlich eine gewisse Laufzeitenprämie. Also da ist schon auch im Markt was eingepreist, dass die Zinsen eher höher bleiben.
Mhm. Ich komme gleich nachher zu dem Laufzeitenthema zurück. Wollen wir mal noch ganz schnell, weil das ist auch natürlich eine schöne Grafik, kurz auf diese Zinssenkungszyklen schauen. Beziehungsweise im Kontrast wollen wir mal schnell schauen, was die Aktien gemacht haben danach. Denn daraus ergibt sich für mich ein relativ interessantes Bild. Es hat ja, das haben wir natürlich die letzten Monate auch hier auf dem Kanal oft besprochen, das quasi Ende eines Zinserhöhungszykluses ist nicht zwingend schlecht für die Aktien natürlich, mhm. logischerweise. Und war in der Historie auch meistens erstmal nicht so schlecht, mit einer Ausnahme, nämlich 99, 2000. Aber da hatten wir halt auch die völlig verrückte Dotcom-Blase.
Ja.
Ist relativ leicht nachvollziehbar. Wenn man aber mal schaut, und das fand ich recht interessant, weil man ja, eigentlich geht man da davon aus, die Menge an Zinssenkungen, also wo wir denn mal landen werden, sollte ja eigentlich Einfluss auf die Entwicklung der Assetklassen haben. So würde man ausgehen.
Ja.
Ob das jetzt nicht so viele Zinssenkungen sind oder viele Zinssenkungen sind, sollte sich ja eigentlich auf die, vor allem jetzt mal auf die Aktienmärkte, durchaus auswirken. Würden Sie so grundsätzlich zustimmen?
Das stimmt, ja, aber das stimmt vor allem auch deswegen, weil der Ausmaß der Zinssenkungen eine Funktion vom Konjunkturzyklus ist.
Ja,
also geht es
genau.
Mit der Wirtschaft besser weiter oder schlechter. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man in die Vergangenheit schaut, so diese Phase des ersten Jahres, nachdem man das Zinsplateau, den Höhepunkt erreicht hat, ist eigentlich fast immer noch kein großer Grund zur Beunruhigung für Aktieninvestoren gewesen.
Mhm.
Und das kann man fundamental einfach daran festmachen, dass es in der Regel immer Zeit braucht, bis höhere Finanzierungskosten dann auf die Gewinne durchschlagen und je nach Zyklus die Konjunktur und die Gewinnsituation bei den Aktien belasten. Und darum sieht man auch, dass wenn man das zweite Jahr nach dem Zinsgipfel genauer analysiert, dann franzt das Bild viel stärker aus. Dann war nämlich die Streuung auch in der Vergangenheit riesengroß und reicht von Kursgewinne auf 2 Jahre betrachtet plus 60% oder im schlimmsten Fall minus 25% nach dem Platzen der Internetblase. Also das ist alles so eine Konsequenz eben, wie robust ist die Gewinnsituation bei den Unternehmen. 60% Kurs plus kriegen sie nur dann, wenn sie keine Rezession haben.
Ja.
Und im Übrigen auch dann, wenn man mit relativ moderaten Bewertungen, sprich KGVs, in das Ende von so einem Zinszyklus reingeht.
Mhm.
Also Mitte der 90er, als wir in Amerika schon einmal so eine weiche Konjunkturlandung gehabt haben, sprich Zinsen rauf, dann langsam wieder runter, ohne dass die Konjunktur kollabiert ist,
Ja. Da
sind wir mit einem 15er KGV reingegangen.
Mhm.
Heute sind wir über 20 in Amerika, in der Internetblase war es weit, weit drüber.
Ja.
Das heißt, das schlechte Ergebnis mittelfristig nach Zinsgipfel in der Internetblase war sicher auch das Entweichen der heißen Bewertungsluft aus dieser Blase, das zum negativen Anlageerfolg geführt hat.
Und trotzdem, und das fand ich total interessant, dass man sieht, dass man zwei total konträre Entwicklungen hatte, nämlich aus der Zeit 94, 95 ist also das einzige, sagen wir mal, Soft-Landing-Szenario, das wir so über die letzten Jahrzehnte so richtig kennen, also dass wir aus diesem hohen Zinszyklus raus sind und keine Rezession bekamen. Das war die Phase, wo es einen relativ kleinen Zinsschritt nur gab. Und das war die auf die folgenden 2 Jahre gesehen beste Zeit für den S&P 500. Und die zweitbeste Zyklus war in den 80er Jahren mit der größten Zinssenkungszyklik oder des größten Zinssenkungszykluses, so heißt es richtig. Das war dann die zweitbeste. Und das ist ja genau dieses Spektrum eigentlich. Ne? Ist ja eigentlich genau gegensätzlich, die Entwicklung.
Ja, das war aber auch eine Ära, wo die Notenbank extrem aggressiv damals unter Volcker, aber auch erfolgreich gegen die Inflation vorgegangen ist.
Mhm.
Ja, da waren die Renditen auf 10-jährigen Bonds über 12%. Ich glaube, das wünscht sich heute niemand.
Nein.
Aber das hat dazu geführt, dass die Inflation, der ist da gar ausgemacht worden, Konjunktur ist wieder ins Laufen gekommen, gerade in Amerika, und das hat die Aktienmärkte beflügelt. Was für mich interessant ist, ist so auch dieses mittlere Szenario, das wir um die Finanzkrise herum gesehen haben, da sind die Aktien erst einmal ein Jahr noch gut gelaufen, gut plus 20%, und dann ist es auch wieder nach unten gegangen. In dem Fall, weil die hohen Zinsen, die hohen Finanzierungskosten dann letztlich den Immobiliensektor ins Wanken gebracht haben, der dann über die ganzen Geschichten, die wir kennen, letztlich fast das ganze Finanzsystem ins Wanken gebracht hat. Und dann sind alle kurzfristigen Gewinne auch wieder passé gewesen. Also das ist eher so der typische längerfristige Zyklusverlauf, wo auch die Aktienmärkte eine Zeit brauchen, um zu realisieren, höhere Finanzierungskosten drücken auf die Margen, drücken auf die Gewinne, und dann wird langsam auch den Aktionären bewusst oder den Aktieninvestoren bewusst, dass der Zyklus dreht.
Mhm. Was sind so typischerweise, wenn man die vergangenen Zinszyklen sich anschaut, was sind so die besten Aktienklassen für die Zeit nach dem Ende des Zinserhöhungszykluses, also in der wir uns jetzt mutmaßlich sicherheitshalber befinden?
Gute Frage. Ich glaube, das, was man relativ eindeutig erkennen kann, ist, wenn man in die Aktien reinschaut und sich Stile, Regionen, Marktkapitalisierungen anschaut, das, was in der Regel am besten mit dem Ende des Zinszyklus zusammen zurechtkommt, sind Unternehmen, die hohe Gewinne in Form von wirklich freien Cashflows, also real existierende Gewinne haben, die geringere Verschuldung haben, die gestandene Geschäftsmodelle haben, also alles so Eigenschaften und Charakteristika, die man mit diesem Faktor Qualität assoziiert.
Ja.
Ja, und da ist ja auch viel momentan in aller Munde. Mhm. Das trifft typischerweise auf etablierte Unternehmen zu, die oft auch Dividendenzahler sind, trifft heute auch teilweise auf diesen großen Technologiekomplex zu, muss man sagen. Aber was dann noch auch gut funktioniert bei steigenden Finanzierungskosten und geringerem Wachstum, ist das Thema niedrigere Bewertungen. Mhm. Ja, also das ist so eine Schnittmenge Qualität, Substanzwerte, Value, und die findet man ganz häufig bei Dividendenzahlern im Dividendensegment.
Ja.
Nicht das, was momentan das Marktgeschehen dominiert.
Absolut nicht.
Nein. Das sind die großen Wachstumstitel mit ihren Marktkapitalisierungen. Aber historisch gesehen ist eigentlich das genau der Bereich vom Aktienmarkt, der am besten durch das Ende vom Zinszyklus kommt. Und zwar im Durchschnitt absolut, aber vor allem auch wichtig, was die Streuung angeht. Weil die ja bei den Aktienszenarien, wie wir gesehen haben, riesengroß ist.
Mhm. Kann es natürlich auch damit zusammenhängen, dass zum Beispiel klassische Zinssensitive, das war ja eher, sagen wir mal, Small-Cap-Bereich, der nicht so geile Technologiebereich oder noch viel mehr zukunftsorientierte Bereich, sprich noch nicht mit den dicken Cashflows und Gewinnen gesegnete Wachstumssegmente, die also viel sensitiver auf Zinsen reagieren, weil sie eben eine höhere Finanzierung haben und so weiter und so fort, dass die jetzt über die Vergangenheit nicht so performt haben, weil wir natürlich mit einer Ausnahme immer in der Rezession abgedriftet sind. Das ist natürlich das Gegenbeispiel, ne?
Ja, also gerade natürlich Small Caps, kleiner kapitalisierte Unternehmen haben auch einen, wenn man so möchte, Nachteil, dass in der Regel die Finanzierungen nicht so langfristig sind, dass deutlich mehr variabel finanziert, und da schlagt sich dann Straffung höherer, der Geldpolitik, höherer Zins viel schneller durch. Wie übrigens auch in vielen Märkten im Immobilienbereich.
Ja.
Was ich beeindruckend finde, ist, wenn man sich heute im Large-Cap-Aktienbereich das Verhältnis der durchschnittlichen Zinslast zum Vorsteuergewinn anschaut, dann ist dieser Quotient, ist dieses Verhältnis auf dem niedrigsten Wert seit 60 Jahren.
Mhm.
Und zum ersten Mal geht er kontinuierlich in den letzten Jahren runter, während wir 2 Jahre rasant steigender Zinsen gesehen haben.
Ja.
Und das ist einfach Beleg dafür, dass die Gewinnsituation als Ausgangslage enorm robust ist.
Mhm.
Aber das Zweite, und das ist fast, glaube ich, entscheidender, ist ein ganz klares Indiz dafür, dass diese großen Unternehmen die Nullzinsjahre genutzt haben,
um sich langfristig zu
richtig
verschulden.
Richtig, und zwar zu niedrigen Zinsen. Und das dauert dann einfach. Und das ist ein ganz klarer, glaube ich, Beleg dafür, dass wir tatsächlich dieses Mal einen längeren Zyklus haben können, trotz dieser rekordverdächtigen geldpolitischen Straffung dieser steigenden Zinsen.
Mhm. Zumindest bei allem, was etwas größer unterwegs ist, bei den kleinen.
Genau.
Sieht
und
die Lage anders aus.
Ja,
deswegen hängen die auch alle so hinterher. Ne?
Richtig, ja. Oder auch im Immobilienmarkt. Wenn Sie in Amerika schauen, 30-jährige Hypotheken, wenn Sie heute refinanzieren, zahlen Sie über 7%. Der durchschnittliche Zins dort auf dem Markt ist 3,5%.
Mhm.
Ganz anders schaut es in Großbritannien aus. Ja. Da wird alles variabel verzinst, 5 Jahre Zinsbindung, mehr nicht. Da war die Last auf dem Immobilienmarkt viel schneller, viel höher.
Mhm.
Und das sind so die regionalen Unterschiede und auch innerhalb vom Aktienmarkt die Unterschiede, auf die man, glaube ich, genau schauen muss. Aber eben im Large-Cap-Bereich ganz klare Tendenzen dazu, warum dieser Zyklus so lang so gut weiterläuft.
Mhm. Gut, man kann natürlich auch sagen, die Amis haben ein bisschen dazugelernt nach 2008, was das Thema Immobilienfinanzierung angeht.
Die, aber auch die Staaten in Europa, Italien hat seine Schuldenstruktur sukzessive verlängert, die haben es auch richtig gemacht. Und das dauert jetzt einfach, bis dann mittelfristig die höheren Zinsen durchschlagen. Auf ewig kann man das aber auch nicht vor sich herschieben, wenn die Zinsen dort bleiben, wo sie sind. Und das ist dann wiederum, glaube ich, ein Ankerpunkt, warum viele sagen, früher oder später wird es mit den Zinsen auch wieder in die andere Richtung gehen müssen.
Mhm. Braucht man Anleihen im Depot?
Ja.
Als Privatanleger?
Ja, auf alle Fälle. Da bin ich fest davon überzeugt. Das ist eine Assetklasse. Da muss man jetzt, glaube ich, viel von den letzten 2 Jahren negativ erleben. Und das hat ja auch uns, sage ich ganz offen, auf der Mischfondsseite stark getroffen im 22er Jahr, erste Jahreshälfte letztes Jahr. Anleihen waren wirklich schwierig, keine Diversifikation. Aber jetzt muss man den Blick nach vorne richten. gibt ja das Sprichwort, warum die Windschutzscheibe im Auto größer ist als der Rückspiegel. Yeah. Und momentan ist der, glaube ich, Punkt gekommen, nach vorne zu schauen. Die Renditen auf Anleihen sind in vielen Bereichen auf mindestens 10 Jahreshochs. Mhm. Und das heißt, ich habe zwei Dinge von Bonds im Portfolio wieder, die ich in den letzten Jahren schmerzlich vermischt habe. Nämlich den laufenden Ertrag und die Möglichkeit, zyklische Risiken zu diversifizieren. Mhm. Ja, und ich habe das vorher versucht, diese Asymmetrie darzustellen. Ja. Das gilt auch für Anlagealternativen und auch für Endanleger, wo natürlich die Versuchung enorm hoch ist, die Zinsen sind wieder da, ich investiere eher kurzfristig, Festgelder, 3 Monate, ein Jahr, etc. Ich glaube, es sollte sich jeder heute die ehrliche Frage stellen, wenn ich auf 12-Monats-Geld 3,5% kriege. Alle sagen, die Zinsen werden langsam wieder runtergehen. Möchte ich diese 3,5% für ein Jahr? Oder kann ich mir ein Income-Portfolio bauen mit 4, 5, vielleicht 6% auf 10 Jahre Laufzeit? Mhm. Jetzt ist die Chance, diese höheren Renditen festzuzurren. Viele sagen, schwierig, Volatilität bei den Aktienfonds, bei den Anleihenfonds oder auch gerade bei defensiven Mischfonds war in den letzten Jahren viel höher, als ich das eigentlich erwartet habe, ja, wegen den Bonds. Ja. Ich möchte da nicht wieder investieren, aber jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, das zu machen, weil wenn die Zinsen runtergehen, dann entlädt sich ja dieses aufgestaute Kurspotenzial auch bei den Bonds. Und wenn sie dann wieder unten sind, jeder, der kurzfristig investiert, hat Reinvestitionsrisiko. Ja. Dann habe ich nicht mehr 3,5% aus Festgeld, da bin ich schon bei 2 oder drunter. Und dann ist wieder das Gejammer groß, dass man das verpasst hat. Deswegen ja, auf alle Fälle.
Und jetzt ist natürlich auch, wenn wir mal so ein bisschen auch Richtung Laufzeiten schauen, Sie haben es ja gesagt, eher mal Richtung 10, also die Laufzeiten mal so langsam länger machen. Das haben wir, da reden wir auch schon seit einem halben Jahr, glaube ich, dreiviertel Jahr, so Pi mal Daumen drüber. Und dadurch, dass natürlich jetzt am Jahresanfang viel wieder ausgepreist wurde, hat man natürlich auch nochmal so eine schöne Gegenbewegung wieder. Ja. Da sprechen jetzt viele auch schon wieder von der zweiten Chance, für die, die es zum Jahreswechsel oder Ende letzten Jahres nicht gemacht haben, mal auf ein bisschen längere Laufzeiten bei Anleihen zu gehen.
Würde ja, das auch sagen? Ja, das, also wenn ich auf unsere Mischfonds schaue, Income-Portfolio à la Global Income, da hat sich einiges, wie gesagt, an aufgestauten Anleihenkurspotenzial im vierten Quartal entladen erst einmal. Mhm. Wir waren in der Spitze in der Rendite über 7%, dann ist sie Richtung 6 runter von Oktober bis Dezember. Das hat 10% Kursplus gehabt. Ich hätte mir gewünscht, dass viele sagen, oh, jetzt muss ich da was machen, jetzt, weil ich es versäumt habe. Tatsache ist, man hat es nicht versäumt. Sie haben es gesagt, es war eine leichte Gegenbewegung. Ja. Bei uns Rendite wieder über 6%, bei den Bonds auch wieder da zurück, wo sie schon teilweise im Laufe des letzten Jahres war. Nicht ganz so hoch wie in der Spitze im Oktober, aber sicherlich nicht zu spät, jetzt noch hohe Zinsen festzuzurren, Income zu erzielen und eben damit auch auf mittlere Sicht, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wo sich viele schwer tun, das zu verinnerlichen, diese Chancen-Risiko-Asymmetrie zu seinen Gunsten zu nutzen. Wenn die Zinsen jetzt nochmal steigen, ich habe trotzdem den Puffer des höheren laufenden Ertrags. Mhm. Und der war in den ganzen Nullzinsjahren eben nicht da. Und das stärkt dieses Chancen-Risiko-Profil enorm, wenn ich von jetzt auf 1-2 Jahre vorausblicke. Mhm.
Sind, wenn wir mal jetzt aus der Sicht des klassischen Investors hier in Europa schauen, US-Staatsanleihen das attraktivere Wahl der Mittel, wenn man natürlich auch das Thema Dollar noch ein bisschen im Hinterkopf behält? Oder bleiben wir dann doch lieber im Euroraum?
Ja, gute Frage, kommt darauf an, wo man sich bewegt. Ich glaube, global ist die Antwort. Ja. Also die Zinsmärkte in den USA bieten höhere Renditen, bieten den Dollar, der immer ein auch ganz guter Risikodiversifikator ist, weil es einfach noch die defensive Reservewährung ist. Wenn es nach unten an den Märkten geht mit Risikoassets, dann ist der Dollar meistens ganz gut. Aber auch im Euroraum bieten sich sehr interessante Chancen. Wenn ich jetzt an Kreditmärkte denke, Hochzinsanleihen, die Risikoaufschläge momentan, trotz besserer Bonität in Europa, sind auf Euro-Hochzinsanleihen höher im Schnitt, als es in Amerika ist. Okay. Und wir haben Gesamtrenditen von über 6%. Das ist schon ein recht verlockendes Niveau, wenn man breit diversifiziert investiert, gerade wenn keine Rezession kommt, dass man das mitnutzt im Portfolio.
Ist High Yield tatsächlich, ich meine, das war ja jetzt letztes Jahr hinten raus schon viele so, da ist jetzt auch schon viel raus an Attraktivität im Vergleich zum Risiko, das natürlich da ist, falls es doch mal nochmal kippelt, weil da die Ausfallquoten natürlich auch höher sind. Also ist High Yield tatsächlich noch ein Markt, wo man sich umgucken kann?
Kann man, ja, kann man auf alle Fälle. Sie sprechen die Risikoaufschläge, die Risikopuffer in Form von Spreads an. Die waren tatsächlich Ende letzten Jahres auf relativ niedrigen Niveaus. In Amerika ungefähr 4% aktuell, Europa auch hoch, also durchaus einiges auch als Kompensation für das Ausfallsrisiko, das ich dort nehme. Aber zwei entscheidende Dinge. Zum einen, das Ausfallsrisiko dürfte im Schnitt geringer sein, weil wir insbesondere in Amerika die höchste Bonität, die stärkste Kreditqualität aller Zeiten im US-Hochzinsanleihenmarkt haben.
Okay.
Das heißt konkret, knapp die Hälfte aller Unternehmen, die sich dort finanzieren, haben ein Rating, das nur eine Stufe unter Investment Grade liegt. Langfristig ist das so im Bereich 30%. Also nicht ganz das Doppelte, aber fast das Doppelte. Und wir haben nur 10% der schwächsten Emittenten mit dreifach C geratet. Beispielsweise vor der Finanzkrise 07, 08 waren das 20%.
Okay.
Insofern kann man auch argumentieren, die Investoren, die diese Bonds kaufen, sollten natürlich auch einen geringeren Risikopuffer verlangen und die Spreads sollten enger sein, weil die Bonität so viel stärker ist. Die ist übrigens deswegen so stark, weil der Markt eine gewisse Bereinigung erfahren hat während der Corona-Krise. Da sind die schlechten Emittenten pleite gegangen, verschwunden. Und deswegen selektiv ist das sicher eine gute Geschichte. Und der zweite Punkt, die Zusammensetzung vom Zins bei Credit, bei Hochzinsanleihen.
Ja.
Der Unterbau hat sich fundamental verändert. Jetzt, wo die Renditen auch auf Staatsanleihen wieder höher sind, habe ich knapp die Hälfte meiner gesamten Rendite in diesen Bonds in Form von qualitativer Rendite, von Duration. Ja, diese 7,7%, davon ist 4% Spread, der Rest ist Duration. Und das soll eigentlich ja zu meinen Gunsten funktionieren, wenn die Konjunktur schlechter läuft.
Also das heißt, High Yield kann man so ein bisschen dazu streuen natürlich für das sozusagen das Salz in der Suppe. Ansonsten natürlich ein bisschen Staatsanleihen, ein bisschen Unternehmensanleihen mit guter Bonität, um so ein bisschen die Basis zu legen. Was ist mit dem guten alten Thema Schwellenländer? Ist auch natürlich schon wieder eine ganze Zeit lang durchs Dorf gejagt worden.
Ja.
Aber da ist natürlich die Zinswende teilweise auch schon wieder viel früher eingesetzt.
Ja.
Ist das noch was, wo man sagt, interessanter Markt?
Auch da gilt Selektivität. Ich erstmal als Multi-Asset-Mensch auf den Schwellenländerkomplex global und dann werde ich finden, auf der Aktienseite ist es ein Asien-Thema.
Ja.
Auf der Anleihenseite ist es eher ein Lateinamerika-Thema, ein Osteuropa-Thema. Auf der Aktienseite ist, glaube ich, wirklich so, dass sich manche inzwischen die strategische Frage stellen. Macht das noch Sinn? Brauche ich die noch? Weil es einfach so schlecht gelaufen ist.
Ja.
Und da müssen wir unterscheiden und differenzieren. Der eine Markt, der jetzt auch in dieser jüngsten Rallye, wo wirklich alles ganz gut gelaufen ist, überhaupt nicht mithalten konnte, ist China.
China, ja.
Aus guten Gründen. Aber wenn ich rechts und links von China schaue, Indien, Mexiko, Brasilien, enorm starke Performance. Und gleiches gilt für die Schwellenländer Anleihen, wo, wie Sie richtig gesagt haben, die Zentralbanken dieses Mal ihren Kollegen in den entwickelten Märkten voraus waren. Die haben die Zinsen früher angehoben, um die Inflation zu bekämpfen, waren dann in der komfortablen Situation, sie auch wieder früher senken zu können. Renditen sind runtergekommen, aber in vielen dieser Märkte locken die höchsten positiven Realrenditen seit Jahren. Das heißt, es ist immer noch eine ganz auch interessante Idee, um das beizumischen, aber ich stimme hinzu, da ist auch einiges schon eingepreist, weil es einfach dieses Mal im Zyklus dort viel besser gelaufen ist als bei uns, müssen wir uns eingestehen, in den entwickelten Märkten.
Das stimmt, ja. Aha, also das heißt da eher quasi, wie Sie sagen, eher Latein-Südamerika und natürlich auch Osteuropa.
Ja, und selektiv, also wirklich selektiv, das ist das Ausschlaggebende, glaube ich, das ist ein klassischer Markt, wo man aktiv und selektiv investieren muss.
There is no free lunch, so war es doch schon immer.
Doch, es gibt einen und das ist die Diversifikation.
Das stimmt.
Die hat aber nicht funktioniert, 22. Nur, nochmal mit höheren Bondrenditen, ist dieser Free Lunch, den uns die Inflation weggegessen hat, wieder da. Also ich glaube, das wird in dem nächsten Hälfte vom Zyklus ganz anders sich darstellen.
Ist eine klassische, vor allem natürlich in den USA sehr beliebt, aber wir sind ja jetzt hier in Europa und mit europäischen Privatanlegern unterwegs. Ist das klassische 60-40 etwas, was so ein Revival erlebt oder ist das so ein, keine Ahnung, so ein Dauerbrenner, der eigentlich gar keiner mehr ist.
Ja, also es ist interessant, weil wir machen ja auch diese langfristigen Kapitalmarktprognosen bei JP Morgan, ja, wo wir 10 Jahre in die Zukunft schauen, was sind vernünftige Renditeerwartungen. Und als wir nach diesem Ausverkauf 22 gesagt haben, die Renditeerwartung für dieses klassische ausgewogene Portfolio 60-40, mhm, in Europa von mehr als 50-50, ist so interessant wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Die, ja, Renditeerwartung ist die höchste seit über 10 Jahren, hat die Presse geschrieben, JP Morgan lässt das tote 60-40 wieder auferstehen.
Ja.
Aber es ist so. Mhm. Ja, natürlich war es eine Konsequenz, no pain, no gain. Mhm. Der Ausverkauf hat die Bewertungen runtergedrückt, die Renditen bei den Bondmärkten rauf, aber damit ist die Ertragserwartung sprunghaft. Wir machen diese Studie seit 28 Jahren,
ja,
und in keinem einzelnen Jahr war der Anstieg der Renditeerwartung so stark wie nach 22, ist die Renditeerwartung sprunghaft nach oben gegangen. Mhm. Das heißt, ja, dem 60-40 geht's gut, das erfreut sich Gesundheit und trotz der schwierigen letzten 2 Jahre, das ist immer so die Konsequenz von Krisen, ne,
ja,
tun sich Opportunitäten auf und die Ertragserwartung ist besser, als sie zu irgendeinem Zeitpunkt seit 2011 war. Das muss man sich langfristig eben wieder vor Augen führen.
Das nehme ich als Schlusswort, als Botschaft nach draußen, vor allem in der Kombination mit No Pain, No Gain. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch.
Mir auch, danke.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das Thema Anleihen im Moment anpackt. Wir haben ja hier oft auch schon drüber gesprochen. Ist es die Zeit, wo man ein bisschen was reinlädt oder bleibt ihr weiterhin auf der Wachstumsaktienseite, wie die meisten von uns allen? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Besuch, hoffentlich auf bald und bis zum nächsten Mal. Ciao.